Servus miteinander, eine neue Folge, wir sind vier, Folge 9 schon, verrückt wie die Zeit vergeht. Torben, du bist dabei, wir sind zu viert heute eben, hallo erstmal dich Torben.
Ja, hallo in die Runde, freue mich dabei zu sein.
Letti an dich auch, servus.
Servus.
Und Kerry, hi in die USA, wo hängst du gerade rum? Ich sehe deine Küche hinter dir.
Ja, ist nicht besonders schön hier in meinem Hotelzimmer, ich bin in Charlotte und fliege später nach Orlando wieder zurück ins Bayern Basecamp.
Du hättest ja selbst ein bisschen was auch an der Einrichtung jetzt ändern können oder anpassen können, zumindest für den Podcast. Soll jetzt aber keine Kritik sein. Wir sprechen natürlich...
Guten Morgen, Felix auch.
Wir sprechen natürlich vor allem dann eben auch mit dir über die Club-WM und über das Spiel gegen Benfica. Du warst im Stadion. Ich werde dich nachher fragen, ob du geschwitzt hast im Stadion oder in der Presselounge eher gefroren. Und klar, auch über die Transferthemen, Dauerthema, Linksaußensuche, all das soll uns heute beschäftigen. Auf geht's.
Wir sind vier. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Bevor wir richtig inhaltlich werden, kurz zwei Dinge. Einmal, Kerry und ich haben es vergangene Woche auf gut Deutsch verkackt. Ulsan HD FC, natürlich keine Mannschaft aus Japan, sondern aus Südkorea, sogar schon fünfmal Meister geworden. Wir entschuldigen uns und schicken liebe Grüße nach Südkorea. Und die kleine Kritik an unserem, ja, ich sag mal Quatschen. Kerry haben wir auch gesehen, es ist ein Podcast, hier und da werden wir ins Plaudern kommen und eben ein bisschen quatschen. Wir lassen es aber nicht ausarten, in Zukunft versprochen. Und dann eben der Blick auf die Aktualität. Die Bayern auf der Suche nach einem Linksaußenkracher. Wie ist die Situation gerade, Pletti? Vielleicht kannst du es einmal erklären, zusammenfassen.
Ja, sie suchen. Sie haben ein paar gefunden, aber sie haben eben noch keinen finalisiert. Das ist eine Suche, ich glaube, die wird auch noch ein paar Momente dauern. Das Transferfenster hat ja noch nicht mal offiziell geöffnet. Das ist ja auch ein Riesenteil der Wahrheit. Und dieser ganze Quatsch da mit der Club-WM und Zeitverschiebung und ich fliege mal kurz nach München und dann wieder zurück, das macht's natürlich auch nicht einfach, ne? Also zwischen Eberl und Freund lagen jetzt in den letzten Tagen auch gefühlt 6 Stunden. Über die genauen Hintergründe von dem Eberl-Treffen können wir auch nochmal sprechen. Es ist schon ein bisschen was passiert in den letzten Tagen. Es gab neue Gespräche, es gab viele Telefonate, es gab vor allem intern viele Analysen zwischen Eberl, Hoeneß, Rummenigge, Heiner, Dresen, die waren ja die letzten Tage teilweise alle zusammen in München, aber noch haben sie keinen unter Dach und Fach gebracht. Und bevor wir über all die anderen Optionen sprechen, die drei interessantesten Optionen zusammengefasst, Barcola hat noch keinen Wechselwunsch geäußert, ist der Wunschkandidat aller Kandidaten, die irgendwas zu sagen haben beim FC Bayern. Aber Kelaifi, der PSG-Boss, hat den Bayern in einem persönlichen Gespräch mitgeteilt, nein, also er steht nicht zum Verkauf, er ist Teil unseres Plans. Kelaifi hat eine sehr enge Bindung zu den Bayern aufgrund der ECA. Da sitzt er im Vorstand mit Jan-Christian Dresen.
ECA heißt, erklär ganz kurz einmal für alle bitte.
Boah, jetzt triffst du mich völlig auf den falschen Fuß, obwohl ich da schon viermal vor Ort war. Das ist die European Club Association und die setzen sich sozusagen im Hintergrund für die Interessen der europäischen Vereine ein. Und da gibt es dann immer einmal im halben Jahr ein fettes Meeting. Zuletzt war es in Budapest. Da habe ich vor Ort auch mit Kelaifi sprechen können. Dresen flitzte dann da rum und Caro. Und dann flogen wir zurück. Und als ich gelandet bin, sagte mir meine Verlobte, dass sie schwanger ist. Also deswegen weiß ich noch, wo das letztes Mal war. So, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Wir waren bei Barcola.
Ja,
wen haben wir noch? Wir haben
Nico Barcola, Williams.
Wir haben Nico Williams, der wartet weiterhin auf eine Einigung Barcelona-Bilbao. Die Bayern haben, wie wir das letzte Woche angekündigt haben, das zweite schriftliche Angebot abgegeben. 12 netto kann er verdienen. Ich bewerte das übrigens als einen Fortschritt in der Bayern-Akquise. Können wir auch gleich nochmal drüber sprechen, weil ich habe gesehen, es wurde kritisiert, dass die Bayern Williams hinterherlaufen. Sehe ich überhaupt nicht so. Und bei Jamie Gittens gab es intern neue Gespräche. Der steht schon seit Dezember auf der Liste von Max Eberl ganz weit oben. Nicht auf der von Rummenigge oder von Hoeneß, sondern auf der von Eberl. Sie haben ihn nochmal analysiert und diskutiert. Sie haben auch nochmal mit seinem Management gesprochen. Gleiches Management wie Barcola. Daher auch die Kombination. Aber der steht, wenn jetzt nichts mehr dazwischen kommt, vor einem Wechsel zum FC Chelsea, ist sich mit denen einig über einen Vertrag bis 2032. Und jetzt liegt es an Chelsea, sich mit Dortmund zu einigen. Also das ist mal so bei den dreien das Momentum, aber da gibt's ja immer noch den Gakpo, den Leao und ein paar andere.
Wie läuft denn das aktuell? Wie kann man sich das denn vorstellen? Wir haben jetzt schon ein paar Namen gehört. Es gibt ja viele große Köpfe bei den Bayern. Eberl, Dresen, Heiner etc. Kerry, vielleicht kannst du es einmal kurz erklären. Wer hat denn da jetzt so den Hut auf? Wer ist jetzt derjenige, an dem es besonders hängt, der jetzt im Zweifel auch liefern muss?
Naja, der Sportvorstand ist Max Eberl. Er hat sich um die sportlichen Themen zu kümmern. Aber wir wissen ja, wie das alles läuft beim FC Bayern seit vielen Jahren, dass da eben noch andere Köche mitkochen. Und wir erinnern uns, glaube ich, auch alle an diese Transfer-Taskforce. Und im Grunde gibt es ja immer noch eine Taskforce dahinter, die immer noch mit zwei großen Supervisoren, Uli Hoeneß und Karl-Heinz Rummenigge, da viel mitspricht, viel mitredet und Meinungen kundtut. Und Max Eberl konnte bisher noch nicht alles umsetzen, was er gerne umgesetzt hätte. Jonathan Tah letztes Jahr hätte er schon gerne umgesetzt, hat aber dann am Veto gescheitert des Aufsichtsrats, wo ja auch Hoeneß und Rummenigge Teil von sind, haben wir schon mehrfach auch besprochen. Und es ist natürlich schon so, dass er jetzt als Sportvorstand nach München zurückgeflogen ist, um das Thema auch in die Hand zu nehmen, aber um eben auch mit den in München gebliebenen Vorstandsmitgliedern zu sprechen. Christoph Freund nach wie vor bei der Mannschaft. Und Max Eberl wird jetzt aber trotzdem in den nächsten Tagen, nächsten 48 Stunden in Orlando dann zurückerwartet im Teamcamp der Bayern. Wahrscheinlich ohne neuen Spieler im Koffer, im Handgepäck, aber so ist es. Christoph Freund hat gesagt, es gibt keinen konkreten Zeitplan, aber es gibt Gespräche, so wie es Plätti eben auch gesagt hat.
Tom, wie nimmst du das wahr, so diese ganze Situation? Ich habe das Gefühl, auch wenn man hier und da mal mit dem einen oder anderen Fan spricht, sich ein paar Kommentare durchliest, dann hat man langsam schon das Gefühl, dass sich sowas rauskristallisiert in Richtung, ja, jetzt kriegen wir den wieder nicht, jetzt funktioniert das nicht, wir haben immer noch keinen neuen Spieler. Teilst du das so ein bisschen, dass es langsam in so eine, ja, vielleicht ein bisschen negative Richtung geht?
Ja, weil es relativ schwer zu verstehen, weil du gerade irgendwie freest. Aber ich glaube, dich ungefähr inhaltlich verstanden zu haben. Also ich finde es, und das ist, glaube ich, auch das große Problem der Bayern, auch in den zurückliegenden Jahren, dass du eben halt da nicht ein, zwei Leute hast, die dann entscheidend diese Transfers über die Bühne ziehen können, sondern es wird da wieder in einem Riesengremium diskutiert und dann hast du unterschiedliche Meinungen. Und das ist meines Erachtens auch der Grund, warum die Bayern es nicht schaffen, momentan Transfers auch zu ziehen. Dass ich das, Kerry jetzt angesprochen mit Jonathan Tah, ja, der ist jetzt bei den Bayern und hätte auch schon vorher da sein können. Und dass das eben halt durch diese ganzen Schubladen beziehungsweise sämtliche Büros gehen muss, macht das ganze Transfergehabe der Bayern halt so kompliziert. Und deswegen bin ich mir auch sehr sicher, dass es auch in diesem Transfersommer wieder ähnlich ausgehen und aussehen wird. Andere Vereine, die anders strukturiert und anders aufgestellt sind, die haben schon Transfers getätigt. Klar, noch ist Zeit bis zum 1. September, aber die Aufstellung der Bayern und wer da eben halt alles mitredet, ist auch für mich ja schuld daran, dass die Bayern die Transfers alle so zäh und lang und nochmal durchkauen müssen, bis da auch finale Entscheidungen getroffen werden, sportlicherseits und dann auch das finanzielle Gesamtpaket schnüren zu können.
Lass uns nochmal eingehen kurz auf die Dienstreise von Max Eberl zurück nach Deutschland. Plätti, was wissen wir davon? Hat es was gebracht? Gab es ein Ergebnis?
Ja gut, also Eberl wurde jetzt am Flughafen Terminal, was weiß ich, er wurde jetzt nicht mit einem Schild von Herbert Heiner begrüßt und von Uli Hoeneß. Servus Max, schön, dass du wieder da
wissen
bist.
Wissen wir das, ne?
Verbrieft. Also, das wissen wir verbrieft, weil es ging auch schon kritisch zu an der Sebener Straße, weil, sagen wir mal so, es gab auch ein paar Themen zu besprechen und Torben hat es ja angedeutet, ich sehe momentan nicht, dass sie intern mit einer Stimme sprechen. Das kann auch Vorteile haben, dass man auch nicht immer einer Meinung ist, es kann aber auch Nachteile haben. Unterm Strich muss es einen starken Mann geben, das ist Max Eberl, sonst hätte man ihn nicht holen müssen und dann gibt es einen zweitstarken Mann mit dem Sportdirektor, in dem Fall Christoph Freund und am Ende gibt es ein Gremium, das absegnet. So, das sehe ich momentan bei der Linksaußensuche nicht und Max Eberl musste schon auch ein, zwei Fragen beantworten. Ja, warum hat denn das jetzt mit dem Nico Williams nicht geklappt und wie war denn das jetzt mit dem Leroy Sané? Also er ist nicht zu beneiden, er hat Ideen, aber andere haben eben auch Ideen und das merkt man auch am Fall von Nico Williams. Bei Nico Williams ist man sich intern auch nicht komplett einig, ob er jetzt der Mann ist, den man braucht, weil man schon sagt, Mensch, er hat eigentlich gar nicht so eine überragende Saison mit Athletic Bilbao gespielt, ist er bereit für die Bayern, ist es das finanzielle Paket wert und wir hören, dass beispielsweise Karl-Heinz Rummenigge jemand ist, der eine sehr, sehr hohe Meinung hat von Nico Williams und dann eben intern auch diesen Transfer antreibt, dranbleiben möchte, obwohl er eigentlich kurz davor ist, zum FC Barcelona zu wechseln. Wiederum Max Eberl ist jemand, der volle Kanne hinter dem Barcola-Transfer steht, der aber auch volle Kanne hinter Jamie Gittens steht. Und auch bei Rafael Leão gibt es unterschiedliche Meinungen bei den Bayern. Die einen würden ihn am liebsten sofort holen, andere haben Skepsis, ob es der richtige Mann ist.
Aber das ist ja genau das Problem, ne? Also das kriegen die Spieler mit, das kriegen die Berater mit, dass bei den Bayern eben halt das nochmal eine doppelte Schleife nimmt und dass Nico Williams sich relativ klar und frühzeitig auch schon positioniert hat, für sich sagt, ja, ich will zu Barcelona, weil da ist ein Trainer, der hat mir dann wahrscheinlich das schmackhaft gemacht und da stimmt alles und die Perspektiven sind gut und da spüre ich hundertprozentiges Vertrauen. Dann kann auch Max Eber nichts dafür. Da kann er sich noch mehr so vor dem Aufsichtsratsgremium oder wo hinsetzen, wenn ein Spieler sich entscheidet, aus Gründen irgendwo anders hinzugehen. Ja, dann kann auch Max Eber nichts mehr machen oder natürlich versuchen, finanzielle Art und Weise versuchen, das Angebot zu toppen. Vielleicht Punkt eins und das zweite zu hoffen, dass Barcelona diesen Transfer ganz einfach nicht stemmen kann. Ne? Aber ich finde es halt nach wie vor wieder Wahnsinn, dass da ein Sportvorstand und ein Sportdirektor nicht diese sportliche Macht hat, auch Transfers über die Bühne zu ziehen und dass dann da immer noch mal wieder irgendwo eine andere Meinung zwischen gehauen wird und dann eben am Ende möglicherweise das zu lange dauert, um dann eben Transfers auch zu ziehen.
Also man darf ja auch nicht vergessen, dass Nico Williams Spanier ist. Das habe ich auch schon vor ein oder zwei Folgen gesagt und dass es eben nicht so einfach ist, einen Spieler neben dem finanziellen, es ist einfacher, einen Spieler finanziell zu überzeugen, aus Spanien nach München zu wechseln, als jetzt sportlich. So, es ist aktuell nicht einfach bei den Bayern, sich da auch durchzusetzen als junger Spieler. Brian Zaragoza hat es erlebt als spanischer Spieler. Andere Spieler, die jünger sind, nach München kommen. Es ist auch nicht mehr diese Anlaufstelle, wo jeder Spieler sagt, boah, da will ich jetzt sofort unbedingt hin. Bei Florian Wirtz haben wir das ja auch gesehen. Die Bayern sind nicht mehr diese absolute Top-Top-Top-Adresse für die absoluten Top-Top-Spieler. Dann musst du eher auf den Bereich, ja, vielleicht dann doch Rafael Leão gehen, auf diese Kategorie, vielleicht auf eine Kategorie Gakpo, Spieler, die jetzt bei ihren Clubs nicht unbedingt spielen, die jetzt aber auch keine 100-Millionen-Spieler sind, sondern eher 60, 70-Millionen-Spieler.
Hey, mein Name ist Martin Hemmen. Ich bin Holländer, ich bin Autor, Coach, Kampfsportler und Musiker. Und weißt du, das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du etwas fühlst. Lange Zeit habe ich genau das vermieden. Kälte, Schmerz, Stille, all das, was unangenehm ist. Aber genau dort, in diesen Momenten, habe ich gemerkt, was es wirklich heißt, lebendig zu sein. Mein Hörbuch mit dem Titel »Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass du was fühlst«, ist eine Einladung, wieder zu spüren. Mit Geschichten aus meinem eigenen Leben, mit Wissen aus Wissenschaft und Praxis und mit Übungen, die dich Schritt für Schritt zurück in die Verbindung mit dir selbst bringen. Und jetzt gibt's etwas ganz, ganz Feines. Die Talk Edition. 90 Minuten zusätzliches Material. Ein ehrliches, tiefes und oft auch lustiges Gespräch zwischen mir und meinem langjährigen Freund Ben Grümmer. Die Talk Edition bekommst du exklusiv nur über meinen Werbepartner Audiotheka. Besonders cool, über den Mobilfunkanbieter Freenet sogar ein Probeabo gratis als Download. Schau mal auf www.fn.de/audiotheka. Wenn du dir mehr Tiefe, Präsenz und Lebendigkeit wünschst, dann ist das genau der richtige Moment, um anzufangen.
Darauf wollte ich tatsächlich gerade eingehen, weil genau das, also warum greift man nicht zumindest ein kleines Regalfach weiter unten und hat dann vielleicht Spieler, die auch eine riesen Qualität haben, aber vielleicht jetzt nicht drei Clubs, die gerade an ihn dran sind, so wie es gefühlt jetzt eben bei Williams, Gittens, Bakula ist, wo es halt eben Probleme gibt.
Aber um die Bayern auch mal ein bisschen in Schutz zu nehmen, der FC Bayern ist natürlich auch sehr gläsern, das ist ja auch ein Teil der Wahrheit und jetzt bei der Linksaußensuche haben wir alle ja jetzt den Vorteil, dass wir 3, 4, 5 Namen diskutieren können, weil wir sie teilweise enthüllt haben, das ist ja jetzt auch nicht gang und gäbe, also Liverpool, Real Madrid, Atletico, Chelsea, die beschäftigen sich ja auch für verschiedene Positionen mit verschiedenen Spielern. Aber da ist vielleicht nicht immer in der Öffentlichkeit, an wem sie wirklich dran sind. Und man braucht auch ein bisschen Ruhe. Man muss auch ein bisschen Verständnis haben für Dynamiken. Das ist auch ein Teil der Wahrheit. Und vielleicht ist heute eine Nico Williams-Tür zu, die möglicherweise in 2 Tagen aufgeht. Und dann sind sie alle happy. Das kann passieren. Und es kann passieren, dass Barcelona mit Deco eben den Williams-Deal nicht finanziert bekommt. Und dann sind die Bayern vielleicht die großen Gewinner, weil sie eben dieses zweite Angebot abgegeben haben. Und das war ja auch eine ganz klare Motivation zu sagen, pass auf, wir mögen vielleicht aktuell chancenlos sein, aber wir versuchen es, wir sagen dem Spieler, pass auf, versuch Barcelona, das akzeptieren wir, aber wenn es nicht klappt, dann sind wir da, dann wollen wir dich unbedingt und das zeigen wir dir mit dem zweiten Angebot. Und ich finde, das kann man ja auch mal lobend herausstellen. Das kann auch schief gehen, aber ich finde es schon gut, dass die Bayern zumindest sich mal in den Etagen bewegen, die wir auch gerade benennen. Vielleicht wird es am Ende auch ein ganz anderer Spieler. Aber ich glaube auch, die Spiele jetzt in den USA, die zeigen, dass sie brauchen was auf dem Flügel. Und meiner Meinung nach brauchen sie nicht nur einen Spieler, sondern im besten Fall sogar zwei.
Ich finde es dann aber fragwürdig, wenn der Spieler eigentlich zu einem anderen Verein will. Und klar, du bist dann zweite Wahl. Und das ist natürlich dann auch für den FC Bayern, willst ja auch Spieler, die sich für dieses Trikot zerreißen.
Ja, aber die Bayern, du hast ja selber gesagt, die Bayern sind vielleicht aktuell nicht mehr so sexy, wie sie es mal waren. Und gestern schrieb mir ein naher Verwandter, kannst ja vielleicht die Anekdote nochmal erzählen mit dem groben Inhalt des von dir angebotenen Kommentars, weil ich musste heute schmunzeln, weil mir schrieb ein Bayern-Fan, sagte, ey, ich überlege als Bayern-Mitglied dem Vorstand mal zu schreiben, weil wenn er das da sieht, wie die spielen und wie die sich da aufstellen und wie die diesen Gruppensieg vergeigen, sagte mir der Fan oder schrieb mir, er könne nachvollziehen, dass mittlerweile viele Spieler die Bayern nicht mehr einfach vielleicht so attraktiv finden wie andere Vereine. Kann man ja einfach mal so stellen.
Ich stell mal eine These auf. Asnu, sprechen wir sicherlich auch gleich nochmal drüber, ist ja sehr gut befreundet mit Lamine Yamal. Und Lamine Yamal kennt ja nun auch Nico Williams relativ gut aus der spanischen Nationalmannschaft. Also ich meine, die Connections untereinander, unter den Spielern, das sind Menschen, die reden miteinander. So, und ich würde das kategorisch nicht ausschließen, dass ein Nico Williams natürlich dann auch, sag mal, so eine Rolle ausnutzt, beziehungsweise dass die Spieler auch untereinander mal sprechen und dass ein Asnu wahrscheinlich jetzt auch da sitzt und sagt, ja, ich bin hier ein junger Spieler, verzichte auf die Nationalmannschaft. Ich sitze jetzt hier und werde bei so einem Spiel, wo doch großartig rotiert worden ist und ein Guerrero und ein Boe spielt, wo man weiß, was man bekommt oder auch eben nicht bekommt, dann würde ich das tatsächlich mal gar nicht so weit außer Acht schieben, dass eben auch solche Spieler über die Vereine und über das Begaren oder das, was innerhalb eines Vereins los ist, dass die da auch miteinander kommunizieren und das dann eben möglicherweise, also das ist jetzt eine These, die ich einfach mal so reinschmeiße, auch ein Nico Williams vielleicht sagt, dann ist es das, was Kerry sagte, Barcelona natürlich auch Heimatverein oder Heimat in seinem Heimatland ein Verein, den man vielleicht vorzieht, wenn man eben auch mitbekommt, wie auch in anderen Vereinen es möglicherweise mit jungen Spielern gehandelt wird. Obwohl ich natürlich Nico Williams jetzt kein junger Spieler ist, der nicht das Potenzial hat, natürlich auch Startelf zu spielen bei den Bayern. Also das ist kein Saragossa.
Ich denke an Renato Sanchez, der ist gestern beim Benfica-Spiel rumgelaufen und hat die Bayern-Mittelfeldspieler in die Tasche gesteckt, wo ich mir denke, Renato Sanchez ist zum FC Bayern gekommen und die haben es nicht geschafft, diesen Spieler vernünftig zu integrieren. So, und darum geht's jetzt nicht mal um die Qualität, es geht ja darum, den Spieler auch menschlich zu integrieren. Und da haben die Bayern auf jeden Fall auch Nachholbedarf, gerade bei Spielern aus Ländern wie Spanien, Portugal, aus meiner Sicht.
Magst du noch ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern? Pletti hat es kurz angerissen, du hattest einen Kommentar gestern reingeschrieben, der uns dann sozusagen in dem Moment, oder den wir als zu kritisch in dem Moment empfunden haben.
Ja, ist ein Spiel zu früh. Ich war ja gegen Benfica dabei und die erste Halbzeit war für mich einfach bodenlos schlecht. Klar, es sind auch Automatismen gewesen. Er hat 7-mal gewechselt. Viele Spieler haben nicht richtig zusammengespielt, teilweise auch nicht auf ihren Positionen. Tom Bischoff auf einmal auf der 10. Was soll der arme Junge da sofort in seinem ersten Spiel auf der 10 bei den Bayern spielen? Aber ich bin der Meinung, dass die Kaderplätze, sag ich mal, 15 bis 25 bei den Bayern einfach ein extremes Gefälle haben zu den ersten 11 bis, oder keine Ahnung, zu den ersten 15. Also ich finde, die Startelf der Bayern kann immer noch jedes Top-Team in Europa schlagen, kann es mit jedem Top-Team in Europa aufnehmen an einem guten Tag. Aber dahinter wird es dann eben mau. Und das hast du gemerkt mit den Wechseln, mit den Einwechslungen von Olise, mit der Einwechslung auch von Kane und Kimmich. Das Spiel war sofort ein anderes, weil die Qualität auch eine andere war. Und gerade in dem Sinne haben die Bayern im letzten Jahr meiner Meinung nach keinen guten Job gemacht mit Transfers wie von Bowie, mit Transfers wie, keine Ahnung, Saragossa jetzt nicht dabei. Palinha, da wurde ja wirklich viel Geld auch jetzt verbrannt. Und in diesem Fall hätte man ja auch jüngeren Spielern die Chance geben können, Asnu, andere Spieler noch, andere Talente, die eben nicht zum Zug kommen. Und du hast auch gesagt, Asnu kommt extra mit zur Club-WM, spielt 8 Minuten gegen die Oberligisten von Auckland City. sorry, nach Neuseeland, aber das, was soll das? Also irgendwie fehlt mir so ein bisschen der klare Plan dahinter und das schreckt auch einige Spieler ab, gerade auch im Jugendbereich. Da hat Torben eine gute Vermutung angestellt. Das ist für viele immer ein großes Fragezeichen in meinem Kopf, wenn dann der FC Bayern anklopft, wollen die mich wirklich? Und wenn ja, wie planen sie mit mir? Und wenn sie dann mir eine Perspektive aufzeigen, meinen sie die wirklich ernst? Also meinen sie das ernst, was sie dann auch anbieten?
Torben Pletti, inwiefern geht ihr mit?
Naja, 15, ich würde noch ein bisschen höher gehen. Gut, jetzt ist Leroy weg, das wird man ja wieder auffüllen, davon bin ich schon überzeugt, aber je nachdem, was jetzt geht, Kim, kommt vielleicht noch ein anderer, also das muss man ja entsprechend abwarten, aber ich finde schon, dass wir auch Phasen in der Champions League gehabt haben, wo es darum ging oder wo wir auch auf der Tribüne mal saßen und haben gesagt, Alter, wen kann denn die Bayern letztendlich noch alle nachladen, wenn eben halt auch alle fit sind. Da kam natürlich eine brutale Verletzungsmisere dazu, das muss man auch sagen, fehlen nachher da 4, 5, 6 sieben Stammspieler auch, die dann natürlich über einen längeren Zeitraum auch gesamt gefehlt haben. Bin aber mit der Einschätzung des Spiels komplett auch bei Kerry, weil ich saß gestern erste Halbzeit auch, war erstmal überrascht über die Vielzahl der Wechsel, dann die Positionierung. Ich, wie gesagt, Guerrero und Boé haben für mich ja jetzt nicht das Niveau, um Champions League gewinnen zu wollen und zu können. Boé beim Gegentor auch, sei mal, mit initiiert natürlich wieder, weil er Situationen nicht voraussehen kann, gerade auch defensiv. Bischoff hatte Kerry angesprochen, ja, sehr statisch, sehr langsam, unsauber im Passspiel. Und zweite Halbzeit hast du eben halt gesehen, wenn du eine gewisse Achse auf dem Feld hast und da gehört ein Kane dazu, ein Kimmich da reinkommen, Odyssee da außer Frage momentan der Unterschiedsspieler ist, aber es darf nichts passieren und die Bayern müssen, und das haben wir ja schon oftmals auch gesagt, müssen sicherlich auf dem Transfermarkt nochmal ein-, zweimal definitiv nochmal qualitativ zulegen, um dann möglicherweise auch in den entscheidenden Phasen der Champions League vielleicht auch die volle Kapelle zur Verfügung zu haben, aber sicherlich hast du keinen Kader von 25 Top-Leuten, das birgt natürlich dann auch wieder andere Probleme, deswegen immer schmaler Grad zu sagen, ne, die Qualität im Kader reicht halt nur bis Platz 15 und dahinter ist halt nur Fallobst.
Die Profile, ja, finde ich, sind halt nicht klar. Stürmerprofil, also vorne ein Zielspieler, hast du gesehen, wenn Harry Kane mal nicht spielt, wer soll den ersetzen? Für mich ist Serge Gnabry kein Stürmer.
So, es ist, ja, gibt es keine, ist, nein, natürlich nicht. Serge Gnabry, hat man gesehen, die Spiele, was er für einen Impact hat für die Truppe, und da sind wir uns, glaube ich, auch alle einig. Also alte Zöpfe abschneiden, das ist mit Leroy, der Paradebeispiel seiner 5 Jahre der Bayern, gestern in einem Spiel nochmal wieder auf den Platz gebracht hat, mit Chancenwucher, mit Fehlpässen, dann aber auch mit guten Aktionen beziehungsweise guten Laufwegen, aber wenn du halt 2x1 gegen 1 auf dem Torwart auch in Ruhe zuläufst und das Ding da nicht unterbringst, dann war das, wie gesagt, für mich nochmal wieder die Gesamtsumme des Leroy Sané, des FC Bayern der zurückliegenden 5 Jahre. Also keine Weltklasse, mit Spitzen immer mal hier und dort, aber in Summe hat das Spiel gestern auch wieder gezeigt, und deswegen wäre auch Serge Gnabry für mich nach wie vor ein Kandidat, aber die haben alle hochdotierte und langfristige Verträge, dass die natürlich alle sich zurücklehnen und sagen, ich bin hier und werde nochmal alles versuchen.
Platti, hast du zu den aktuellen großen Transferthemen noch was? Willst du noch was loswerden?
Ich bleibe dabei, dass das einer der wichtigsten Personalien, finde ich, ist der Backup für Harry Kane. Und auch da bin ich mal gespannt, wie strategisch die Bayern vorgehen werden. Denn normalerweise musst du dich jetzt schon volle Kanone mit einem Nachfolger für Harry Kane beschäftigen. Kann gut sein. Wir wissen es nicht, aber es kann gut sein, dass Harry Kane vielleicht jetzt in seine letzte oder vorletzte Saison geht. Deswegen musst du jetzt dir eigentlich schon einen Plan machen. Wer kommt dann in Frage? Umgarnst du jetzt schon vielleicht einen Hugo Ekitike? Ist es vielleicht wirklich Nick Woltemade? Aber die Bayern können auf jeden Fall nicht nur mit Harry Kane in die kommende Saison gehen. Aber auch da kostet ein Backup, kostet einer, den du ranziehst, kostet dir auch wieder viel Geld. Ich hatte heute ein Telefonat mit Stuttgart. Da ging es um Nick Woltemade, da hat mir Stuttgart klar gesagt, ja, also 40, 50 Millionen Euro werden nicht reichen, wenn die Bayern den wollen. Hat er keine Ausstiegsklausel. Klar, das wäre mal wieder so ein Spieler für die Bayern, ein deutscher Nachwuchsstürmer, der wirklich viel, viel mitbringt. Aber die Preise sind einfach teilweise auf dem Markt horrend, und deswegen braucht es kreative Ideen. Aber ich sehe bei den Bayern und fühle in vielen Telefonaten, Treffen und Gesprächen, ich fühle wenig Kreativität. Deswegen, aber lassen wir uns überraschen, die Bayern haben ja auch einst Ido aus dem Hut gezaubert.
Aber sag mal, in die Runde auch, Nick Woltemade zum Beispiel, ne? Ich habe heute im Studio auch drüber diskutiert, Machst du das aus Sicht des Spielers, dass du jetzt, wo du, sag mal, so einen Peak hast und gerade ja so ein bisschen ins Laufen kommst, ich meine, es gibt ja Vertragskonstrukte, da kannst du das, keine Ahnung, im Vorvertrag oder mit irgendwelchen Klauseln machen, nächstes Jahr im Sommer oder so, deswegen wäre schon fahrlässig, wenn die Bayern sich damit nicht beschäftigen, aber jetzt mit Sicht, weil wir jetzt auch über die kommende Saison sprechen, Nick Woltemade zu den Bayern zu holen, der dann wann spielt oder ob du das System umstellst, was wir ja wissen, relativ schwierig bei den Bayern ist, oder ist er dann so ein halber Zehner, so ein halber Neuner, der dann da rumkreucht und fleucht? Was machst du mit Musiala dann? Was machst du? Also deswegen finde ich mal ganz interessant, weil ich würde sagen, es wäre jetzt in dieser Saison zu früh, noch ein Jahr Stuttgart international spielen, da nochmal weiter reifen und dann möglicherweise natürlich perspektivisch zu den Bayern zu gehen. Aber jetzt in der kommenden Saison?
Nee, also ich sehe es ähnlich. Du musst jetzt, klar, erstmal eine kurzfristige Lösung finden. Das wäre dann eher ein Stürmertyp aller vielleicht Choupo-Moting, den du immer bringen kannst, der auch nicht meckert, wenn er auf der Bank sitzt, der aber auch seine Tore macht, der seine Leistung bringt. Aber dann brauchst du eben den langfristigen Plan. Und dann musst du dich jetzt schon, bin ich auch bei Plätti, dich aktiv damit auseinandersetzen, Gespräche führen, den Spieler überzeugen, den packen mit einem klaren Plan. Wir wollen dich als Nachfolger für Harry Kane ab, keine Ahnung, 26, 27. Aber jetzt brauchst du natürlich eine Lösung, die halt besser ist als Serge Gnabry für die Sturmspitze, meiner Meinung nach.
Ich bin bei Nick Woltemade, ich hatte den Gedanken ehrlicherweise noch gar nicht so konkret, aber ich finde ihn super, der ist 23 geworden dieses Jahr, ist ein geiler Zocker, macht seine Tore, hat super Übersicht und ist auch ein spezieller Spielertyp, den du im Grunde so auf der Welt fast gar nicht hast, also knapp 2 Meter groß und trotzdem technisch so stark und, was ja bei den Bayern auch, wie wir wissen, immer wichtig ist, menschlich. Macht auf mich einen super Eindruck. Und auch das, was ich höre von Dennis Bayer, von unserem Stuttgart-Reporter oder gerade auch von Alina Schroth, die bei der U21 dabei ist, das ist auch ein feiner Kerl und wird eben vom ganzen Profil her aus meiner Sicht super zu den Bayern passen. Nur wie Kerry gesagt hat, du musst dich natürlich auch dann früh genug auf ihn konzentrieren. Weiß nicht, ob man sich festlegen muss, aber ihm eben diesen klaren Plan aufzeigen und dann zuschnappen, wenn es geht.
Aber weißt du, wann du zuschnappen musst? Da musst du zuschnappen, wenn der als Null-Tore-Stürmer von Werder Bremen zum Verkauf steht. Dann musst du mal zuschnappen. Dann musst du mal eine Philosophie haben und einen sehen. Und jetzt nicht wieder für 40.
Ja, aber Plätti, das ist
da muss viel, da muss
jeder von uns wollte mal diese Karriere.
Naja, aber warum kriegt Stuttgart hin? Aber Stuttgart kriegt's hin, das zu erkennen.
Ja, weil sie ihm auch Selbstvertrauen
geben. Ja, aber Stuttgart hat auch viel zu viel Geld. So, aber Stuttgart hat natürlich auch viel Geld verbrannt mit Demirovic. Geht ja nicht um Stuttgart. Es geht ja darum, es geht ja jetzt nicht nur um Woltemade. Es geht ja darum, dass die Bayern, vielleicht versuchen sie es ja, kreativ sein müssen, Lösungen finden müssen, die vielleicht jetzt noch nicht so teuer sind. Weil die Bayern können diese großen Sprünge, sie können keine, aktuell, sie können keine 4-5 Spieler im Bereich der 40 bis 70 Millionen Euro kaufen. Die Zeiten sind definitiv vorbei und dafür verkaufen sie einfach viel zu schwach. Und auch nochmal, bevor die Stuttgarter Bubble ausflippt, es gibt keine Verhandlungen zwischen Bayern und Stuttgart wegen Nick Woltemade. Es ist ein Spieler, den beobachten die Bayern, den analysieren sie, da bleiben sie dran und vielleicht wird es mal irgendwann konkreter.
Wir bleiben gespannt und bleiben dran. Dann lasst uns noch auf 4 Namen zumindest einigermaßen kurz eingehen. Einmal Ajon Ibrahimovic verliehen an Heidenheim für ein Jahr. Torben, guter Schritt. Oder ist er überhaupt auf Dauer einer, der sich bei Bayern durchsetzen kann?
Also immer die Schritte mit der Laie. Italien war natürlich von der Anzahl der Spiele ein bisschen dürftig bis mangelhaft, aber ich sag mal, dieses kleine gallische Dorf Heidenheim hat man ja gesehen, dass es gerade auch mit Bayern-Spielern, ehemaligen Bayern-Spielern, die verliehen worden sind dorthin, immer ein guter Step war, ein guter Schritt. Paul Wanner jetzt als Paradebeispiel zu nehmen, der unter Schmidt da nochmal extrem gewachsen und gereift ist, Kretzig, der da auch seine Schritte gemacht hat, da auch nochmal ein bisschen sich entwickeln konnte, nach Salzburg transferiert wurde. Also warum diesen Schritt nicht machen? Also das halte ich schon tatsächlich für sinnvoll, weil es ein ruhiges Umfeld ist, weil sie einen überragenden Typen und Trainer haben. Mit Holger Samwald dann natürlich auch noch einen an der Seite, die da alles ist in aller Ruhe machen und von daher die Spieler dort schon reifen können. Also es liegt und hängt am Ende natürlich, wenn du diese Voraussetzung hast, am Spieler selbst und bin gespannt, wie er dann eben auch dieses Jahr Bundesliga, ist ja eine Laie ohne Kaufoption, dann eben auch für sich nutzen kann oder eben auch nicht.
Zweiter Name, Plätti, ich werfe ihn immerhin, Brian Zaragoza. Die Bayern in Anführungszeichen kriegen ihn jetzt los, werden sie auch relativ froh drüber sein oder so gemein, wie das klingt.
Ja, Kerry hat es ja angedeutet, Celta Vigo kann es werden. Es gibt noch ein paar andere Interessenten. Unterm Strich, wenn ich jetzt drüber spreche, kann ich gar nicht. Mir fehlen fast die Worte, weil Saragossa kann nichts dafür, dass er hier bei den Bayern nicht funktioniert hat. Aber da ist so viel falsch gelaufen, so viel schief gelaufen innerhalb von anderthalb Jahren. Mehr kann man überhaupt nicht falsch machen. Und da richtet sich meine Kritik wirklich ganz, ganz deutlich an die Bayern. Und ich sage heute noch, hätte man ihn nicht vorzeitig geholt im Januar einst, als Coman sich verletzt hatte, und hätte man ihm einfach noch das zweite Jahr gegeben und er wäre dann in der Sommervorbereitung gekommen, ich glaube schon sogar zweieinhalb Jahre her. Ich glaube, dann wäre die
das ist Wahnsinn.
Anderthalb. Dann wäre die Geschichte, glaube ich, ganz. Dann wäre die Geschichte, glaube ich, ganz, ganz anders aufgegangen.
Der große Fehleinkauf meiner Meinung nach von Christoph Freund, das war sein Spieler. Und er und sein Team haben wenig dazu beigetragen, dass der Spieler sich auch nur ansatzweise in München mal zurechtfindet.
So schaut's aus. Dann die letzten beiden Namen noch in deine Richtung geschmissen. Kerry, Adam Asnou und Kusi Azaré.
Ja, bei beiden ist auch ein Abgang möglich. Auch zwei Spieler, die nicht zufrieden sind mit der Spielzeit, logischerweise. Da laufen Gespräche im Hintergrund. Asnou, jetzt ja wie gesagt, Marokko-Nationalmannschaft, A-Nationalmannschaft abgesagt für die Club-WM, um dann nur ganz kurz eingesetzt zu werden. Macht jetzt auch im Training für mich nicht den Eindruck, wenn ich ihn dann so sehe, von der Körpersprache her, von seiner Mimik her, dass er da wirklich so glücklich ist in München. Hat ja auch den Berater gewechselt, wird jetzt von einem spanischen Berater betreut und hat vor allem in Spanien einen sehr guten Markt. Also ich sehe ihn langfristig wieder in Spanien, weil er es auch nicht so mit der Integration gepackt hat wie dann andere. Nicht so glücklich in Deutschland war insgesamt. Und ja, Kusi Azaré, guter Stürmer, viele Angebote, gutes Profil. Aber bei den Bayern halt auch verletzungsbedingt und von der ganzen Einstellung her noch nicht auf dem Level, wie sich das die Bayern auch vorgestellt haben.
Kerry, kurze Frage an dich, weil du bist ja vor Ort und siehst ja auch die eine oder andere Trainingseinheit. Das finde ich immer dann auch so interessant, weil natürlich auch viele immer danach rufen und sagen, ja, warum spielt er nicht? Und dann kannst du ja mal und hin und her. Dafür war ich auch lang genug dabei. Und wenn du dann eben als junger Spieler und egal wie viel Talent du hast, dann eben aber auch im Training gewisse Dinge nicht auf dem Rasen bekommst, weil du bockig bist oder weil du keine Ahnung was, dann muss man sich auch nicht wundern, dass man bei der Club-WM nicht zum Einsatz kommt. Das ist immer so die Kehrseite, dass man natürlich sagt, warum werden die Spieler nicht eingesetzt? Ich meine, ich wollte gerade ein vulgäres Wort nennen. Vorhang ist ja jedes Mal runter da an der Sebener Straße, dass man schwierige Einblicke, persönliche Einblicke hat, um das eben auch dann eben auch zu sehen. Aber du hast ja zum Glück jetzt da auch öfter mal die Möglichkeit, zumindest ein bisschen zu sehen, wie da die Körpersprache ist. Trainiert er wie eine Wurst? Lässt er das nach draußen?
Ja, die genauen Inhalte, die sehe ich ja nicht, weil ich habe immer 15 Minuten, manchmal auch 30 Minuten, wo ich dann was sehen kann. Okay, allerdings, das muss man schon sagen, man sieht ja in diesen 15 Minuten auch viel. Ne? Also da ist dann zwei Kontakte, Spiel hochhalten und da bildet sich dann eine kleine Traube und die hält den Ball hoch und der Kusi Azaré läuft 50 Meter weiter allein mit dem Ball und spielt allein mit dem Ball. Das ist ja auch dann ein Zeichen davon, okay, der ist nicht so richtig integriert, möchte sich oder integriert sich vielleicht auch selbst nicht so in die Gruppe. Das ist halt auch ein Fakt.
Zirkzee 2.0
oder? Eine Möglichkeit, aber ich will dem Jungen jetzt auch nicht zu nahe treten, dem wurde wahrscheinlich auch was anderes versprochen. Vielen Spielern wurde dann sehr viel schon auch versprochen, wenn sie zu den Bayern kommen, dass sie dann Profi-Einsätze kriegen und Profi-Anbindung und schnell nach oben, das klingt immer alles ganz gut. Aber dann, wenn es nicht eintritt, dann verlieren die auch schnell Selbstvertrauen. Ich finde, Selbstvertrauen ist das Entscheidende. Ich glaube, wenn du 18, 19 nochmal, wenn du mal die Zeit zurückkriegst, Torben, 18, 19, dein Trainer oder dein Umfeld gibt dir gar kein Selbstvertrauen, dann fällt es dir auch schwerer als junger, noch nicht so entwickelter Spieler, dich dann in diese Gruppe so einzufügen, mit dieser breiten Brust auch rauszugehen. Ich meine, jeder Mensch ist anders, jeder Typ ist anders. Aber wenn mir was versprochen werden würde, ich würde zu einer Mannschaft kommen, okay, FC Bayern, ich krieg da die Chance und ich werde nicht beachtet, dann wird es mir auch schwerfallen, Selbstvertrauen aufzubauen.
Ja, mir wurden Dinge aber auch versprochen, natürlich, aber auch unter gewissen Voraussetzungen. Und die Voraussetzungen musst du erfüllen, ob du nun Selbstvertrauen hast oder nicht, wo du das herholst, ist dann natürlich auch wieder Charaktersache, aber versprochen wird viel, das ist klar, aber auch unter Voraussetzung. Ne? Also wenn du das und das und das machst, dann bist du oben dabei. So einfach ist es und ganz so einfach ist der Weg natürlich nicht zu gehen, aber wir haben uns ja unterhalten, was die Aufstellung gestern anging, also wie gesagt, ich weiß, was Guerrero bringt oder auch eben halt nicht bringt und ich weiß, was ein Boy bringt und ganz viel nicht bringt. Deswegen habe ich mich eben halt auch gestern tatsächlich hinterfragt, als ich die Aufstellung gesehen habe und dann eben halt gesagt, ey, den Asnou der hat ja nun auch schon mal ein, zweimal gespielt oder auch auf einem anderen Niveau oder bei der Nationalmannschaft gezeigt, dass der kicken kann.
Genau, finde ich wichtig, auch was ihr ansprecht. Der junge Mann ist 19, alle Kritik natürlich berechtigt, aber entsprechend ordnen wir das ja auch ein. Dann würde ich sagen, schicken wir in dem Moment Plätti wieder zurück ans Telefon. Telefonieren, schreiben, Transfer-News, Recherche und so weiter. Und wir sprechen gleich weiter nochmal ganz in Ruhe über die Club-WM. Plätti, danke. Wir hören uns.
Danke und Kerry weiterhin.
Danke.
Viel Spaß. Bis dann.
Bye.
App bitte nicht komplett schließen, Plätti, wie immer.
Kann ich auf Leave drücken?
Ja.
Ciao.
Ciao, ciao.
Ciao.
Torben, unsere beliebte Kategorie sozusagen als Trainer. Frage an den Ex. Jetzt bist du ja heute zum Glück mal wieder dabei. Weil es auch gerade Club wäre im USA und so, Reiserei als Profi. Du warst jetzt vielleicht nicht ganz, ganz, ganz so viel ganz international unterwegs, aber auch und auch viel in Deutschland etc. Ist die Reiserei Fluch oder Segen aus deiner Sicht?
Also Champions League war ich ja auch zwei Saisons unterwegs mit Leverkusen. Das hat schon Spaß gemacht, aber die Frequenz dann tatsächlich ist dann schon relativ hoch. Und auch gerade dieses Reisen dann auch in Länder, gut, USA war ich auch mal, oder wir haben in Südkorea den Peace Cup gespielt damals mit 60, wo wir noch in der ersten Liga waren, wo du dann eben auch hinkommst und hast da Gegebenheiten, die du auch überhaupt gar nicht kennst. Ne? Wir sind aus dem Flieger ausgestiegen, hatten 35, 36 Grad, aber eine Luftfeuchtigkeit von 90%. Das war schon irre, ne? Auch beim Training oder allein aus dem Flugzeug raus und dann klimatisierte Hotels, dann wieder raus beim Training, einfach nur beim Stehen war schon alles nass. Und bei den Spielen natürlich auch extrem. Das macht schon was mit dir und dem Körper, ne? Und jetzt gerade, das ist ja so eine Art Trainingslager integriert eben halt mit so einem Wettkampf. Das heißt, diese Belastung, die ist da schon extrem hoch. Und die Reiserei, USA ist ja nun nicht wie in Deutschland, sondern da sind ja auch die Reisen. Ich meine, Kerry, du bist ja mit dabei. Da sitzt du halt dann auch mal ein paar Stunden im Flieger. Und das ist dann schon was den Körper mit der Zeitumstellung dann auch schon zu schaffen macht. Auf der anderen Seite bist du aber auch konditioniert auf eben auch solche Dinge, die du eben halt dann auch mal machen kannst. Aber es sollte eben halt nicht jetzt jedes Jahr so eine Club-WM stattfinden.
Bei mir ist hängen geblieben, im Stehen will man nicht komplett nass sein. Das dann vielleicht als Überleitung auch Thema Wetter, Thema heiß. Kerry, wie heiß war es denn dann tatsächlich gestern da in Charlotte?
Ja, brutal. Könnt ihr euch nicht vorstellen. Ich war auch mal kurz auf der Tribüne, dann draußen vor dem Spiel, hab mir das mal angeschaut. Ja, 36, 37 Grad standen auf dem Thermometer. Gefühlt waren es aber 40, 41, 42 in Verbindung auch mit der Luftfeuchtigkeit. Wirklich unmenschlich, eigentlich nicht zumutbar, da ein Fußballspiel anzupfeifen. Deswegen muss die Bewertung auch natürlich damit reinfließen. Allerdings Benfica hatte auch diese Hitzeprobleme und Thomas Müller hat es richtig gesagt, die Hitze darf keine Ausrede sein. Ich finde es krass einfach hier, um auch auf das Thema Reisen zu sprechen zu kommen, du gehst in einen Flieger, der ist brutal kalt, brutal runtergekühlt, dann gehst du raus, dir weht erstmal so ein Föhn entgegen. Und das permanent, weil du gehst ja rein, raus, du gehst in Cafés, du gehst in Restaurants, du gehst dann in eine Hotellobby.
Du gehst in Cafés und Restaurants
ja, vielleicht. Die Jungs aber auch. Die waren auch schon mal zusammen essen, haben schon sich ein bisschen Sushi gegönnt, waren im Disney Springs bei einem panasiatischen, in der Fusionsküche, in so einer Hipster-Fusionsküche. Wir haben da zusammen was gegessen. Nach dem Spiel gegen Boca war das ein Tag danach. Aber ja, danke Felix, jetzt bin ich komplett raus. nee, also Land ständig raus. Die ganze Zeit hier, also der ständige Wechsel. Und wir hatten vor dem Spiel gegen Benfica dann auch die Interviews am Tag davor mit Alex Pavlovic. Und dann kommt der Alex Pavlovic erstmal in einem dicken Kapuzenpullover und einer langen Hose. Warum? Weil er im Flieger saß und auch gesagt hat, boah, das ist schon krass, der Unterschied eben. Wir sitzen in einem Flieger, der brutal kalt ist, dann kommen wir raus und das ist ein ganz anderes Leben, eine ganz andere Welt. Und das ist, glaube ich, auch die Herausforderung. Aber ja, nicht nur die Bayern haben dieses Problem, auch die anderen Teams, die Reiserei macht allen zu schaffen. Ich setze mir jetzt auch gleich wieder in den Flieger nach Orlando, dann geht es mit dem Auto nach Miami zum Spiel dann gegen Flamengo. Also es ist schon knackig, es ist ein hohes Pensum, aber alles okay.
Nein, es ist also klar, es ist natürlich cool für dich auch logischerweise grundsätzlich in den USA unterwegs zu sein bei der Club-WM, aber klar ist das auch anstrengend, können Tom und ich glaube ich super nachvollziehen. Ob ihr es mir glaubt oder nicht, ich war heute Vormittag laufen, hier in München ist es auch ziemlich warm, es war so um 9:30, 25 Grad, da hat es mir auch schon gereicht übrigens nach 5 Kilometern und ja, das sind Profis und ja, ich bin nicht so fit und ja, ich bin auch schwerer, aber trotzdem. Also
korrekt.
Und es war noch viel Schatten dabei. Also ja, ich bin bei Hitze dann eh so ein bisschen empfindlich und das wird der ein oder andere Spieler aber dann auch sein. Klar gibt's ein paar, denen das dann weniger ausmacht, aber auch ein paar, denen es dann nicht ganz so leicht fällt. Ansonsten, Torben, du hast das Spiel natürlich auch geguckt. Klassische Interview-Einstiegsfrage. Wie hast du das Spiel gesehen?
Unterschiedliche Halbseiten. Wie gesagt, ich habe es vorhin ja schon mal angedeutet. Sehr statisch, kaum Bewegung, schlechtes Passspiel, Fehlpässe, kurze Phasen, wo ich gesagt habe, okay, jetzt gerade die ersten 3-4 Minuten, also okay, draufgehen, pressen, Gegenpressing, aber dann kompletten Bruch im Spiel und ja, Automatismen haben gefehlt. In der Positionierung Bischoff so ein 8er, 10er gespielt, dann mit Müller, Gnabry mal vorne, dann, also es war alles so ein bisschen, Palinja, Pavlovic natürlich versucht da ihre Rollen zu spielen, aber Palinja auch ja eben halt nicht in der Lage, dann in solchen Spielen auch mal Akzente zu setzen oder auch mal vielleicht den einen oder anderen Pluspunkt in Sachen mögliche Aufstellung für sich zu sammeln, also zieht sich wie so ein roter Faden. Und in der zweiten Halbzeit war es dann eindeutig besser. Kimmich natürlich als Taktgeber, Odyssee, der natürlich allein mit seinen Dribblings schon wieder ein, zwei Leute auf sich mehr zieht und mehr Bewegung drinne, mehr Tiefe. Ja, insgesamt würde ich jetzt eben aber auch so ein Spiel bei einer sicheren Qualifizierung fürs Achtelfinale jetzt auch nicht so extrem überbewerten, obwohl mich die erste Halbzeit tatsächlich hier zu Hause auf dem Sofa auch extrem geärgert hat.
Alle haben ja auch gesagt, sie wollen unbedingt gewinnen und dieses Spiel ist wichtig und so weiter. Also das zeigt ja, dass der Wille schon da war, aber dann eben vor allem in der ersten Halbzeit die Qualität nicht.
Ja, wir sollten das Spiel, finde ich, auch nicht überbewerten, aber auch diese Gruppenphase nicht überbewerten mit den vorherigen Ergebnissen. Auckland 10-0, alles schön und gut.
Ja.
Boca schlägst du 2-1 kurz vor Schluss, die jetzt gegen Auckland nur 1-1 gespielt haben. Also Boca fußballerisch, also es war eine geile Stimmung. Ich habe das auch alles im Stadion, das war für mich Top 5 Stadion Experiences. Aber es war fußballerisch von den Argentiniern mal gar nichts. Also die haben wirklich überhaupt kein gefälliges Passspiel aufgezogen, hatten ein, zwei ordentliche Phasen. Das Tor war dann eine schöne Einzelaktion, muss man sagen. Aber am Ende musst du jetzt dich gegen Flamengo schon wirklich ranhalten, weil die können besser Fußball spielen. Die haben eine ähnliche Begeisterung, ähnlichen Enthusiasmus für den Sport. Die haben Chelsea geschlagen, die haben eine gute Truppe zusammen, haben in Brasilien ewig kein Spiel mehr verloren. Also das wird für die Bayern keine leichte Aufgabe. Deswegen, ja, ich bin mir sicher, dass jetzt auch Kompanie nicht mehr so viel wechseln wird. Das war jetzt eine einmalige Angelegenheit. Aber es hat auch nochmal gezeigt, und dann nimmst du vor allem den Namen Palinha. Bezeichnen waren die Aussagen von Christoph Freund nach dem Spiel. Er ist jemand, der eine gute Energie in die Gruppe bringt, also der Palinha, aber ich hätte ihm heute eine bessere Leistung gewünscht und mehr gibt's dazu eigentlich nicht zu sagen.
Lass uns gleich nochmal kurz auf die Defensive eingehen, aber davor, weil Torben auch vorher das Passspiel angesprochen hat, war total mangelhaft, bin ich total bei dir. Denkst du, der Faktor Kunstrasen ist dann ein Faktor, dass man es nicht gewohnt ist, A, auf Kunstrasen zu spielen und dass man den B natürlich nicht so richtig gewässert bekommt? Weil ich hatte schon oft den Eindruck, der Ball bleibt hängen, der Ball ist langsam, ist schon auch ein Faktor,
ja, oder? Das ist ein Faktor. Also ich für die Belastung, für die Gelenke, für die Knie, für den Rücken, es ist einfach ekelhaft. Natürlich sind die heute nochmal anders, als es dann auch früher mal der Fall war. Aber also da braucht jetzt keiner kommen und sagen, der Ball, der springt jetzt irgendwie mal, ne, vor dir ab. Also der rollt schon gut, aber ist natürlich stumpf. Und Manu hat es gestern auch, glaube ich, nach dem Spiel gesagt, dass der Ball natürlich auch nicht hochspringt in dem Maße, wie man es normalerweise gewohnt ist, auf so Naturrasen. Und natürlich macht das dann schon einen Unterschied aus für die Bayern oder insgesamt für die ein oder andere Mannschaft, die halt eben auch nicht jedes Wochen auf so einen Kunstrasen kickt.
Ich habe es gehasst in meiner beschaulichen Karriere auf Kunstrasen zu spielen, eben genau deshalb, weil ich habe gelenktechnisch, meine Sprunggelenke waren nach 20 Minuten durchgefühlt, meine Knie dann irgendwann auch. Du hast nicht diese Dämpfung, du hast natürlich den Vorteil, ja, eben, du hast keine versprungenen Bälle, aber Spaß hat es mir nie gemacht. Kerry, Defensive, boah, also ich fand gerade in der ersten Halbzeit, ist es dann die Qualität bei so einer Viererkette, wenn die sich aus Guerrero, Stanisic, Upamecano, Boey bildet, oder ist es dann eher so dieses Nicht-Eingespielt-Sein?
Ja, und nochmal Automatismen und auch Restverteidigung, die ja auch die Mittelfeldspieler betrifft. Also das Tor wird ja gut rausgespielt, klar, aber du musst natürlich auch als Palinha vorher schon schauen, dass du da den Brand im Mittelfeld löscht, und das dafür wird er ja verpflichtet, so zum Beispiel. Aber klar, Boey setzt nicht richtig nach, geht nicht richtig hin, kriegt den Ball noch durch die Beine. keine gute Staffelung. Stanisic auch ein paar Mal vom 37 Jahre alten Angel Di Maria überlaufen worden. Also ja, es bleibt nach wie vor ein Thema. Es bleibt nach wie vor eine Herausforderung auch für die neue Saison. Upamecano würde ich das rausziehen aus der Kritik bei dem Spiel. Er hat sein erstes Spiel wieder von Beginn an gemacht. Seit der Verletzung muss er erst wieder reinfinden. Gegen Flamengo muss es auf jeden Fall besser werden. Und ich bin mir auch sicher, dass es besser wird. Dann in einem möglichen Viertelfinale gegen Paris wird man dann möglicherweise die Schwächen wieder sehen, beziehungsweise sie können die Schwächen eher herausstellen. Aber auch das wird ein Spiel oder könnte ein Spiel werden. Und Paris muss sich ja erstmal qualifizieren gegen Messi und Inter Miami. Auch das könnte ein Spiel werden, was dann vielleicht wieder in eine ganz andere Richtung geht, weil das Spiel findet dann zum Beispiel um 12 Uhr Ortszeit in Atlanta statt, ein mögliches Viertelfinale. Und dann hast du wieder diese Bedingungen und die dürfen wir eben nicht komplett ausblenden. Der eine Spieler kommt besser damit klar, der andere eben schlechter.
Ja, apropos Spieler, der gestern nicht so ganz klar gekommen ist, auf den würde ich gerne noch kurz eingehen. Wir wollen nicht nur draufhauen, aber Sané in der Startelf gestern 12% Zweikampfquote, 2 dicke Chancen verballert. Ich fand die Abschlüsse auch nicht gut, auch wenn der Keeper gut reagiert. Interessiert mich die Meinung von euch beiden, vielleicht Torben von dir erstmal als TV-Zuschauer und dann von Kerry als Stadion-Zuschauer.
Ja, ich habe es schon angerissen. Für mich ein Spiegelbild des Leroy Sané des FC Bayern in den zurückliegenden 5 Jahren. 2, 3 Momente gehabt, wo er das aufblitzen lässt, eben halt auch die Tiefe zu suchen, die Geschwindigkeit zu haben, sich da durchzusetzen und dann aber 2 Chancen im 1-gegen-1 gegen Torhüter so kläglich liegen zu lassen. Aktionen, wie man ihn kennt, immer nach innen das Dribbling gesucht, dann aber auch, wie gesagt, Zweikampfverhalten, manchmal Fehlpässe dabei. Also das ganze Portfolio des Leroy Sané gestern in einem Spiel nochmal vor Augen geführt zu bekommen. Und deswegen bin ich auch danach fein ins Bett gegangen, weil ich gesagt habe, ich habe das gesehen, was man jetzt eben halt die 5 Jahre von Leroy beim FC Bayern bekommen hat. Er hat, und vielleicht nochmal rückblickend auf die ganze Karriere, natürlich Peaks gehabt. Er hat sensationelle Spiele gehabt, Spiele auch alleine entscheiden können, aber dann eben auch mit seinem Phlegma, mit seiner Körpersprache, also wie gesagt, das ganze Programm habe ich gestern noch einmal vor Augen geführt bekommen und von daher war das jetzt sein, glaube ich, letzter Auftritt, oder? Bis zum ab 1.
Achtelfinale geht noch.
Achtelfinale darf auch noch ran. Okay, gut, dann ja.
Aber er wird sicher also nicht gegen Flamengo starten. Ich gehe davon aus, dass er wieder Olise und Coman für die Flügel.
Genau. Und möglicherweise auch gar nicht mehr bringen. Also ist er denn, also ja, da nochmal von Beginn an auflaufen zu lassen und naja gut, aber hat Vertrag bis 30.06., so ist das Vertragskonstrukt, da geht es dann auch nicht zu jammern, aber wie gesagt, unterm Strich war das nochmal das ganze Portfolio.
Noch was hinzuzufügen, Kerry. Ich glaube, Torben hat es gut zusammengefasst.
Nee, gibt's nichts mehr hinzuzufügen.
Dann lass uns noch ganz kurz abschließend auf Flamengo eingehen. Eine kleine Vorschau wagen. Was erwartest du da für ein Spiel? Was erwartet die Bayern für einen Gegner?
Ja, ich habe es gerade auch schon angerissen mit erstmal einer guten internationalen Erfahrung. Sie haben auch Spieler dabei wie Jorginho, Alexandro, Danilo, die wir alle aus Europa kennen, die alle in Europa schon auf dem ganz hohen Niveau gespielt haben. Sie haben unfassbar leidenschaftliche Fans, wie auch Boca, aber sie können eben auch gut kicken und sind in Brasilien die Mannschaft aktuell, die stärkste Mannschaft, hat auch Christoph Freund gesagt und hat auch vor diesem Gegner gewarnt. Also das wird keine leichte Aufgabe, zumal das wieder eine Heimspielatmosphäre auch werden dürfte für Flamengo.
Torben, die wichtigste Frage noch an dich. Was ist heute mit den Katzen los? Liegen die irgendwo an einem kühlen Ort im Schatten und lassen dich in Ruhe ausnahmsweise?
Die liegen hinten im Weintermarierschrank und die hole ich gleich raus, vielleicht mit einer Flasche
Rosé. Wollte ich gerade sagen, klar.
Also bei euch ist ja schon Nachmittag, hier ist jetzt 10 Uhr.
Ja, genau, naja, wir haben
16 Uhr. Aber es ist trotzdem halbe Stunde bin ich da, Torben, bis gleich. Ja, bei uns ist es nie zu früh. 16:30 fangen wir an heute.
Day drinking in Grünwald. Kerry. Alles klar.
Kerry, wie immer. Ist Grüße loswerden?
Nee, ich grüße alle, die zuhören. Es macht Spaß und ich hoffe, dass wir jetzt nächste Woche nochmal aus den USA einen Podcast machen können, weil kommt ja drauf an, wie die Bayern sich dann schlagen.
So, wir hoffen mit dir, dass du noch ein bisschen in den USA bleiben darfst. Wir hoffen natürlich auch für die Bayern-Fans, dass die Bayern einigermaßen erfolgreich sind bei der Club-WM. Sagen danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge.
Bis dann. Ciao, ciao.
Bye.
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.